Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste auch. Ich bin heute etwas außer der Reihe hier vorne. Ihr müsst, tut mir leid, dass ihr schon wieder mit mir Vorlieb nehmen müsst. Eigentlich wäre heute der Bernd Lübkes von der Bibelschule Kirchberg gekommen, aber der ist leider erkrankt. Deshalb bin ich jetzt da. Und ich möchte jetzt fortfahren mit was, wo ich die letzten paar Male schon darüber gesprochen hat, über Worte von Jesus aus dem Johannesevangelium. Jesus ist gekommen, Leben zu geben. Jesus ist das Leben, davon hat man es das letzte Mal. Und heute soll es darum gehen, dass Jesus das Licht der Welt ist. Der Olli hat es vorhin schon gesagt, Licht ist eine der Grundvoraussetzungen fürs Leben. Ohne Licht gibt es keinen Sauerstoff und dadurch kaum Leben. Es gibt ein paar Mikroorganismen in der Tiefsee, habe ich gelesen, ich kann es nicht beurteilen, die angeblich selber irgendwie Sauerstoff erzeugen und dadurch Stoffwechsel betreiben. Aber normal, Pflanzen, Menschen, Tiere brauchen Licht und das, was daraus entsteht. Als Schöpfer aller Dinge weiß Jesus das ja. Er weiß das genauer als wir. Wir Menschen forschen seit Jahrtausenden an der Umwelt um uns herum, an dem Kosmos, gewinnen immer wieder neue Erkenntnisse, schmeißen manche Erkenntnisse nach ein paar hundert Jahren dann auch wieder über Bord und stellen fest, es war doch anders. Aber der, der sich das alles ausgedacht hat, Jesus, der weiß von Anfang an, wie es eigentlich richtig ist, weil er hat es ja schließlich erfunden. Ein Kollege kam mal zu mir auf der Arbeit, hat mir ein kleines Programm gezeigt, war da voll begeistert davon, hat gesagt, guck mal, damit geht es doch viel einfacher, voll cool, dass es das gibt und so. Und ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, ja, das habe ich gemacht. Das war ein Moment innerer Genugtuung. So ist es bei Gott mit allem. Egal, wie tolle Erkenntnisse wir Menschen über irgendwelche Sachen haben, was für Beobachtungen wir machen, Gott hat sie alle gemacht und weiß schon lange vorher, wie alles funktioniert. Auch das mit dem Licht. Und wenn Jesus in der Bibel sagt, dass er das Licht des Lebens ist, dann ist es also nicht ein Zufall, dass er sich umgeguckt hat, hat gedacht, oh, was benutze ich für ein Bild, um zu zeigen, wie wichtig ich bin, sondern er weiß genau, viel genauer wie die Menschen damals und heute, wie wichtig Licht für das Leben ist. Und deshalb benutzt er dieses Bild, dass er das Licht des Lebens ist. Lasst uns Johannes 8, Vers 12 lesen. Danke, Nico. Da steht, also es ist wieder nur ein Vers, ich hoffe, dass ihr zu Hause mehr Bibel lest als immer nur einen Vers, weil wir die letzten paar Gottesdienste immer nur einen Vers behandelt hatten. Johannes 8, Vers 12, wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Für das Verständnis dieser Aussage ist es wie oft wichtig, dass wir gucken, wo wurde das in der Bibel gesagt. Die Vorgeschichte in Johannes 8 ist die bekannte Geschichte der Begegnung Jesu mit einer Ehebrecherin. Also eine Frau, verheiratete Frau, die Sex hatte mit einem anderen Mann, dabei erwischt worden ist und die dann von den Schriftgelehrten und Pharisäern zu Jesus geschleift worden ist. Ziel von dem Ganzen war natürlich, dass sie Jesus eine Falle stellen, sagen, was sollen wir jetzt mit der machen? Dass er sie entweder verurteilt oder dass er sie freispricht und sie ihn dann anklagen können. Ha, der hält sich nicht ans Gesetz. Sie bringen die also dazu Jesus und wer die Bibel kennt, der kennt diese Geschichte. Jesus schreibt da mit dem Finger auf den Boden. An dem Tempel wurde gebaut, also an dem Tempel wurde sehr, sehr lange gebaut. Auch zu dieser Zeit wurde noch an dem Tempel gebaut, bis 60 nach Christus ungefähr. Und es war immer staubig, weil ständig Baustelle war. Wer daheim schon mal ein paar Türen ersetzt hat oder Fenster oder sonst irgendwas, der weiß, wie es da aussieht. Da kann man machen, was man will, es ist staubig. Und so war es auch im Tempel staubig, deswegen konnte Jesus mit dem Finger auf den Boden schreiben. Und was er da genau geschrieben hat, wissen wir nicht. Wenn wir denken, er hat eine alte Prophezeiung aus Jeremia erfüllt da, dann hat er die Namen derer, die die Frau gebracht haben, auf den Boden geschrieben. Auf jeden Fall, diese Geschichte ist sehr bekannt, weil man da die Milde, die Güte Jesu sieht, wie diese Frau Erneuerung erfährt, wie sie nicht verdammt wird, wie Jesus wieder mal souverän dieses Problem löst und nicht in die Falle der Schriftgelehrten und Pharisäer geht. Und es ist eine Geschichte über die gütige Zuwendung von Jesus. Manchmal wird er dabei dann aber übersehen, dass Jesus das Handeln dieser Frau natürlich ganz und gar nicht gut heißt, sondern ihr gebietet, was ziemlich streng ist und ziemlich heftig, sündige hinfort nicht mehr. Jesus fordert von jemandem, der umkehrt und in die Nachfolge tritt, radikale Abkehr von der Sünde. Das macht er schon die ganze Zeit, schon als er auftritt. Das Erste, was Jesus macht, als er öffentlich spricht, ist in Matthäus 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Von Anfang an ist die Nachfolge Jesu mit einer radikalen Lebensänderung verknüpft. Und das ist wichtig für diesen Vers hier jetzt. Edgar hat übrigens noch einen Termin, der ist jetzt nicht wegen mir gegangen. Das hat er mir schon vorher gesagt, freundlicherweise, weil ich bin immer so wegen, ich gehe ja öfters Leute, wenn ich predige, und dann hat er zu meiner Beruhigung mir das schon vorher gesagt. Ja, Jesus predigt von Anfang an Buße und radikale Lebensänderung. Und das ist wichtig für das Verständnis von dieser Aussage Jesu, dass er das Licht des Lebens ist, weil das zusammengehört. Die Geschichte mit der Ehebrecherin, die Verse vorher, die findet während dem Laubhüttenfest statt. Laubhüttenfest, Sukkot, das ist ein Freudenfest der Juden, ein dritter Mose eingesetztes Fest. Da geht es um den Auszug aus Ägypten, dass man sich darüber freut. Und da ist ja ein Erntedankfest, also ist September, Oktober, 7 Tage lang. Heute wird das nicht mehr so intensiv gefeiert. Die liberalen Juden feiern es 2 Tage, glaube ich. Die Orthodoxen 2 ganze und 5 halbe Tage, aber eigentlich geht es 7 Tage. Und es ist ein Fest, an dem Freude geboten ist. Also richtig Freude, ein richtiges Freudenfest. Und es ist auch eines der wenigen Feste, wo ausgelassen getanzt wird, wo auch erwachsene jüdische Männer, die sonst eher ehrwürdig rumlaufen, ausgelassen tanzen. Und im Rahmen dieses Festes ist es jetzt zu diesem Ehebruch gekommen mit dieser Frau. Also wenn man das weiß, dann versteht man vielleicht die Atmosphäre, die da geherrscht hat, ein bisschen besser. Und in diesem Kontext findet auch jetzt dieses Gespräch statt, in dem Jesus sich als das Licht der Welt bezeichnet. Das ist auch wichtig zum Verständnis, weil einer der Bräuche des Anzünden so eines Lichtes war, auf das Jesus wahrscheinlich damit anspielt, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wir kommen gleich nochmal zurück zu dieser Sache mit der Ehebrecherin, aber Jesus sagt jetzt hier in einem erneuten Gespräch mit den Juden, ich bin das Licht der Welt. Und wir wissen nicht, wie vielen aufgefallen ist von den Zuhörern damals, dass er 7-mal sich mit Ich Bin vorstellt und auch andere Sätze immer wieder mit Ich Bin einleitet. Und nicht nur so als Floskel, ich hatte das letzte Mal schon erwähnt, ja, ich bin der und der, sondern er hebt damit Anspruch darauf, der Ich Bin zu sein, der ewig Seiende, Jahwe, der Gott, der den Israeliten schon im Alten Bund immer wieder begegnet ist. Der, der als der Engel des Herrn immer wieder zu ihnen gekommen ist. Der, der sie durch die Wüste begleitet hat. Das war niemand anderes als der Sohn Gottes, der menschgewordene Gott, der hier jetzt vor ihnen steht. Er begegnet ihnen und stellt sich so vor als ihr Gott. Und sie erkennen ihn nicht. Sie widersetzen sich ihm, wie sie sich Gott schon immer widersetzt haben, wie bei Massa und Meribah schon im 2. Mose 17, wo wir lesen, wie sie widerspenstig waren und sich ihrem Gott widersetzt haben, so erlebt es Jesus, als er als Mensch auf dieser Welt ist, sein ganzes Leben bis zum Kreuz. Den Widerstand derer, zu denen er gekommen ist. Das hat auch einen Grund, warum diese Welt und dieses Volk ihm so widersteht. Er kommt als das Licht in die Welt. Welt, das Wort, das da steht, das ist Kosmos. Wir kennen das ja aus unserem Sprachgebrauch, wie wir vom Kosmos reden, meinen wir meistens den Weltraum oder irgendwelche, gibt glaube ich einen Verlag, der so heißt, der irgendwelche Sachbücher rausbringt. Wir verstehen darunter das, was außerhalb unserer Erde ist, aber eigentlich in der Bibel ist Kosmos alles Geschaffene, also diese Welt, wir Menschen, die Erdkugel, aber auch die Sonne, Sterne, das Universum, die Galaxien, alles, was Gott geschaffen hat, das ist der Kosmos. Und in den kommt Jesus als das Licht hinein. Aber dieser Kosmos ist dunkel und finster und will das Licht gar nicht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Alles, was wir in dieser Welt erfahren, braucht irgendwie Licht. Ich fotografiere ja nebenbei. Das Wichtigste beim Fotografieren ist Licht. Es gibt noch viele andere Sachen, die wichtig sind, aber das Allerwichtigste ist Licht. Fotografieren ist Malen mit Licht, darum heißt es auch Foto, im Griechisch Phos, Licht. Und es gibt viele Sachen, die kann man beim Fotografieren kann man recht flexibel gestalten. Das ist ja, hat einen gewissen künstlerischen Anspruch auch. Es gibt da viele Prinzipien, die sich über die Jahrhunderte in der Malerei und dann auch in der Fotografie bewährt haben, was so Bildkomposition und so angeht. Aber das kann man alles brechen, da kann man sich alles, kann man auch alles anders machen. Aber eine Sache, die kann man nicht anders machen, man braucht immer Licht. Beim Fotografieren muss immer Licht durch den Foto auf irgendeine Oberfläche fallen, sonst kann man keine Bilder machen. Fotografieren ohne Licht, es gibt einfach nur Schwarz. Überall in der Welt braucht man Licht. Unsere älteste Tochter hat mal ein Referat gemacht in der Schule über Photosynthese. Sie hat da tagelang drüber gesprochen, hat immer wieder begeistert von dieser Photosynthese erzählt. Und die war oft nicht begeistert von Sachen in der Schule, aber da war sie begeistert. Deswegen ist mir das noch so im Kopf. Und mich hat es damals schon gewundert, warum die das so interessant findet. Für mich war das alles stinkelangweilig früher. Und ich habe das nicht verstanden, aber es ist mir im Kopf geblieben, weil die immer mal wieder, ja, Photosynthese und so weiter. Und dann hat sie das auch später mal irgendwann noch erwähnt, immer wieder von dieser Photosynthese gesprochen. Und ich dachte, ja, okay, es ist auch mir wurscht. Und im Rahmen der Vorbereitung zu diesem Text dann habe ich mich zwangsläufig mal belesen über Photosynthese. Und dann ist mir jetzt, Jahre später, aufgegangen, warum meine Tochter so begeistert davon war. Also Photosynthese, für die, die genauso wenig Interesse haben und hatten wie ich, laut Lexikon physiologischer Prozess zur Erzeugung energiereicher Biomoleküle aus energieärmeren Stoffen mit Hilfe von Lichtenergie. Also es heißt, da ist irgendwas und es fällt Licht drauf und dann wird mehr draus oder was anderes draus oder es entwickelt sich was, es bildet sich was mit Hilfe von Licht. Und dann habe ich mich dadurch belesen und habe mir gedacht, das ist brutal, wie krass das ist. Und dann ist mir so ein bisschen mit meinem laienhaften Verständnis die Begeisterung klar geworden, die meine Tochter da dafür wohl hatte. Diese Photosynthese ist ein wunderbares Bild für genau das, was in diesem Vers passiert. Jesus, das Licht der Welt, kommt in diese Welt. Das lesen wir auch schon in Johannes 1, in Johannes 3 und an verschiedensten Stellen, wo Gott sich als das Licht darstellt und es ist oft in Verbindung mit Leben. Und es ist kein Zufall, wenn Sachen in der stofflichen, physischen Welt so sind, wie sie auch in der geistlichen Welt sind, wenn die ein Bild dafür sind. Es ist nicht so, dass das halt zufällig gut zusammenpasst. Gott hat sich das alles sehr genau ausgedacht und auch die Worte, die er uns in der Bibel weitergibt, hat er sich sehr genau ausgedacht. Und er wusste schon, bevor er den Kosmos macht, dass er das einmal verwendet als Sinnbild, als Hinweis auf den, der das wahre Licht ist. Nicht nur das Licht im Kosmos, sondern das Geistliche, das Echte, das Ewige, das göttliche Licht. Diese Photosynthese ist also auch wieder eines der Dinge, wo uns der Römerbrief sagt, ja eigentlich, wenn ihr euch in der Welt umguckt, wenn ihr das alles anschaut, wenn ihr feststellt, wie großartig das alles ist, wenn ihr forscht und immer mehr Erkenntnis gewinnt über diese Welt, ja, dann müsstet ihr eigentlich den erkennen, der das alles gemacht hat. Alles zeigt auf ihn hin. Alles deutet auf ihn hin. Alles in der Welt zeigt auf den Schöpfer dieser Welt. Und wie uns der Römerbrief aber auch lehrt, die Menschen wollen das nicht. Sie wollen mit Gewalt nicht sehen. Sie wollen das nicht erkennen, sondern sie wollen lieber in Dunkelheit bleiben, wie uns auch Johannes 3 sagt. Kommen wir gleich noch dazu. Licht ist in der Bibel oft, sehr oft ein Bild für Gott, für das Göttliche. Jesus wird uns auch beschrieben als der helle Morgenstern. Und wir sollen im Licht Gottes wandeln. Licht ist Genuss, ist Wärme, ist Freude, ist Gesundheit, Licht ist Leben. Und die Finsternis, die uns auch in diesem Vers begegnet, die ist in der Regel traurig, macht Angst, verdeckt die Wahrheit, führt dazu, dass wir umherstolpern, ist die Heimat und Schutz der Verbrecher und böser Taten. Finsternis ist Strafe Gottes, ist Gottes Ferne. So sind diese physischen Dinge Bilder für das, was eine geistliche Wirklichkeit ist. Und Licht und Finsternis stehen der Bibel oft einander gegenüber. Ich habe auf Anhieb 53 Verse gefunden, wo Licht und Finsternis in der Bibel in einem Vers zusammenkommt. Und das sind noch nicht die Verse dabei, wo Licht und Dunkelheit oder Tag und Nacht als Sinnbilder für geistliche Wahrheiten stehen. Es durchzieht die ganze Schrift von Anfang an. Die Bibel sagt uns, dass diese Welt jetzt in Finsternis ist, im Bösen. Wir lesen in Johannes 1, weil es beschrieben wird, wie Jesus in diese Welt kommt, wie Gott Mensch wird. Ab Vers 4, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst oder überwältigt. Die Finsternis in dieser Welt, sie möchte das Licht nicht. Und ein paar Kapitel weiter, Johannes 3, nach den bekannten Versen, Johannes 3, Vers 16 und 17, so sehr hat Gott die Welt geliebt, wo beschrieben wird, wie Gott die Welt geliebt hat und dass Jesus gekommen ist zu retten. Danach geht es weiter, Johannes 3, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Und warum ist es so? Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Wenn man Kinder hat und die ins Bett schickt und die dann nachts schlafen sollen, und man hat so diesen elterlichen Instinkt, diesen Verdacht, dass da noch nicht Schlaf eingekehrt ist. Und man geht dann in so ein dunkles Zimmer. Ich habe das schon oft erlebt. Plötzlich raschel, 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 raschel. Und dann guckt man die Kinder an. Die treiben dann noch irgendwas im Schutz der Dunkelheit. Lesen unter der Bettdecke, das war noch harmlos. Heutzutage wünscht man sich, die würden unter der Bettdecke lesen, gell? Heute gucken sie selbstleuchtende Geräte an unter der Bettdecke. Auf jeden Fall schlafen sie nicht. Und im Schutz der Dunkelheit, aber wenn dann halt die Eltern reinkommen, Lichtschalter an, dann wird man ertappt. Plötzlich geht das Licht an und man wird ertappt. Das Licht stellt bloß. Das fördert die Wahrheit zutage. So ist es auch im Geistlichen. Und deshalb fliehen Menschen vor dem Licht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon manchmal auch hattet, wenn man mit Menschen spricht, die nicht an Jesus glauben, gibt es ja die unterschiedlichsten Situationen. Manche sind interessiert, finden einen dann nur engstirnig und borniert und komisch, wenn es dann meistens kommt, sie auf die gleichen Fragen. Ja, wie stehst du zu Sex vor der Ehe? Wie stehst du zu Abtreibung? Findest bestimmt Trump cool? Und noch ein paar andere Sachen, da wird man so einsortiert in diese Schubladen. Und die Gespräche verlaufen meistens recht belanglos. Aber manchmal merkt man auch, dass Menschen, wenn man über Jesus spricht und über Erlösung und über Vergebung und über das Kreuz, richtige innere Widerstände aufbauen, richtig Hass, richtig Kampf einem entgegenkommt, sodass man denkt, der springt einem gleich ins Gesicht. Warum ist es so? Weil da Licht, wenn wir von Jesus sprechen, wenn wir das Evangelium weitergeben, Licht kommt in eine dunkle, finstere Welt. Und zwar von Anfang an so, dass die Finsternis das nicht will. Und dass die Menschen die Finsternis mehr lieben als das Licht. Und das ist ein Prinzip, das heute auch noch so stattfindet. Denn, und da wird es dann ganz tricky, ihre Werke waren böse. Wenn mir jemand sagt, Junge, du bist kein guter Mensch, da hört es dann meistens ganz auf. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht. Und das war ja bei jedem von uns, bei jedem, der an Jesus glaubt, nicht anders. Und manchmal ist es heute noch nicht anders. Wenn man Böses tut, hasst man das Licht. Wie oft entfernen sich Leute aus der Gemeinschaft mit anderen Christen? Stück für Stück für Stück, weil sie in irgendeine Beziehung gekommen sind, die, von der sie wissen, sie ist nicht gut, sie ist nicht göttlich, weil sie irgendwelche Angewohnheiten, Sünden haben, die sie nicht loslassen wollen, mit denen sie nicht brechen wollen und weil sie das Gewissen drückt, wenn sie in die Gemeinschaft mit anderen Christen gehen, weil sie spüren, irgendwas stimmt nicht, ich habe da was in mir, das ich gern für mich behalten will, das ich verheimlichen will und ich fühle mich total unangenehm in der Gegenwart anderer Menschen, die an Jesus glauben, die das Licht der Welt sind. Die Finsternis hasst das Licht. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis ist auch Gegenstand vieler Erzählungen, vieler erfundenen Geschichten, vieler Heldengeschichten. Aber es ist auch eine Realität, auch in unserem Leben, Tag für Tag für Tag, auch in das Leben der Christen. Auch dort findet jeden Tag dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis statt. Und ich denke, wir wissen ziemlich genau, wo in uns Finsternis ist, wo finstere, dunkle Ecken sind in uns, in denen wir Sachen verbuddeln, die wir vor dem Licht verstecken wollen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man genau weiß, wenn man irgendeine Sünde mit sich rumträgt, irgendeine ungeklärte Sache und man weiß, das ist falsch, das muss eigentlich ans Licht, aber man hat Angst davor, man hat Angst, dass es schmerzhaft ist, man hat Angst, dass es irgendwie mega peinlich ist, man hat Angst, dass ein anderer dann verachten oder auslachen oder denken, oh, wenn die merken, dass das bei mir so ist, jetzt bin ich schon so lange Christ, das ist ja ultra peinlich, ich müsste ja da sein, bin da, das, ich traue mich das nicht rauslassen, nicht zeigen. Und so tragen viele Christen Dunkelheit in sich über Jahre und Jahrzehnte und kommen nicht damit ans Licht, weil sie sich genieren, weil sie sich schämen, weil sie Angst haben, Menschenfurcht oder auch Scham vielleicht vor Gott. Und sie blenden sie aus und lassen diese Dunkelheit in sich und sind gelähmt ihr ganzes Christenleben lang und fragen sich, warum bekehrt sich keiner? Warum sieht man an mir nichts? Warum verändert sich mein Leben nicht? Ich denke, dass es ganz oft daran liegt, an dieser Dunkelheit, die wir ganz hinten in unseren Seelen vergraben, an diesen dunklen Zimmern, die wir uns erlauben, an die wir Gott nicht dranlassen, an die wir kein Licht reinlassen, weil wir Angst haben, weil wir uns schämen, weil wir uns genieren, aus verschiedensten Gründen. Jetzt sagt aber Jesus da, und da kommen wir jetzt wieder zurück zu dieser Sache mit der Frau, wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln. Das liest sich ja zuerst wie eine Zusage. So, hey, wenn du mir nachfolgst, dann hast du Licht auf deinem Weg, du stolperst nicht sinnbildlich, Jesus leuchtet dir, du weißt, wo du hingehst, du hast Zuversicht. Aber darum geht es hier nicht in diesem Vers. Das ist keine Zusage. Zusagen gibt es viele in der Bibel, aber das hier ist jetzt eine Feststellung. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Das ist vielleicht... Bitte? Nee, eine Feststellung. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Wenn wir da jetzt zurückdenken an die Frau, die Ehebrecherin, Jesus verdammt sie nicht, Jesus verurteilt sie nicht, aber er sagt zu dir, sündige hinfort nicht mehr. Sie soll jetzt in die Nachfolge Jesu treten, nicht wieder in Finsternis wandeln, sondern ein Leben in Licht führen. Das hier ist eine Beschreibung der Nachfolge Jesu. Wenn jemand Jesus nachfolgt, ändert sich was in ihm. Er lebt nicht länger ein Leben der Finsternis, sondern er lebt ein Leben im Licht. Das mag für den einen oder anderen so klingen wie, ist das nicht Werkgerechtigkeit, heißt es jetzt, ich muss mir mein Christsein verdienen, indem ich ein gutes Leben führe? Nein, Jesus beschreibt hier, wer mir nachfolgt, also wer Buße getan hat über seine Sünde, umgekehrt ist, jetzt ein Nachfolger Jesu ist, der wird nicht in Finsternis wandeln. Von vorne bis hinten zeigt uns das Neue Testament, dass Menschen, die eine echte Bekehrung erlebt haben, die wirklich jetzt Jesus kennen und in denen Jesus jetzt lebt, dass diese Leben sich verändern. Und es ist nicht eine optionale Sache, die bei bestimmten Superchristen passiert oder bei Leuten, die dafür bezahlt werden, Pastoren und Prediger und Missionare oder bei sonst irgendwelchen. Das ist der Standard. Wenn jemand eine Bekehrung erfahren hat, zu Jesus gehört, neues Leben hat, Jesus in ihm ist, der Heilige Geist in ihm Wohnung genommen hat, die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in ihm lebt, dann wird sich das Leben dieses Menschen verändern. Und wenn sich dieses Leben 0,0 verändert, ist es ein ziemlich sicherer Beweis, dass keine Bekehrung jemals stattgefunden hat. Vielleicht Religiosität, aber keine echte Bekehrung. Da geht es nicht um Werkgerechtigkeit, sondern die Werke des Lichts, nicht mehr die Werke der Finsternis. Ein Leben im Licht ist der Beweis für eine echte Bekehrung. Das sagt uns die Bibel. 1. Johannes, Brief, 1. Johannes 1, Abvers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, also das, was Christen tun, ich habe Gemeinschaft mit Jesus, ich habe eine Beziehung mit Jesus, und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Diese Verse erklären das überhaupt. Das Johannesevangelium wird sehr gut erklärt durch die Johannesbriefe. Es ist vollkommen unmöglich, dass ein Jünger Jesu einen Lebenswandel der Finsternis führt. Wir haben dunkle Flecken. Wir verstecken Sachen vor Jesus. Wir trauen uns, bestimmte Dinge nicht ans Licht bringen. Aber wir leben kein Leben in Finsternis. Das Blut Jesu ist es, das uns von aller Sünde reinigt. Nicht unsere guten Taten, nicht unsere Werke der Gerechtigkeit. Allein das Blut Jesu, das lesen wir hier, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Aber ein Leben in Finsternis, wenn ich sage, ich bin gereinigt von meiner Sünde durch das Blut Jesu und darum lebe ich umso heftiger weiter in Finsternis, ist paradox, das funktioniert nicht. Es ist eine Lüge, wie Johannes es hier sagt. Wenn man neu geboren ist, Christus in sich hat, dann wird sich das zwangsläufig auswirken. Eine echte Bekehrung hat immer Folgen und führt immer zum Beweis eines veränderten Lebens. Wir haben gerade Johannes, also 1. Johannes 1, Verse 6 bis 7 gelesen. Wenn man dann nochmal zwei Verse weitergeht, dann heißt es da, wenn wir sagen, und das ist jetzt auch interessant, für die, die jetzt Angst haben, ihr Leben angucken, feststellen, da ist aber gar nicht so viel verändert. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, das sagt er zu gläubigen Menschen, bekehrten Menschen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er reinigt. Und das bedeutet es, im Licht zu wandeln. Nach einer echten Bekehrung, wenn wir echte Christen sind, ändert sich was im Leben. Wir finden die Dinge, die wir vorher getan haben, auch wenn wir sie vielleicht noch tun, nicht mehr gut. Und es muss eine stetige Veränderung stattfinden, Heiligung. Paulus spricht von der uns leicht umstrickenden Sünde. Es ist den Schreibern der Bibel, der inspirierten Schriften hier bewusst, dass wir permanent und ständig und immer bis zum Schluss mit Sünde kämpfen. Die leicht umstrickende Sünde, Hebräer 12. Nicht die Sünde, die manche schlechte Christen vielleicht manchmal machen, sondern die Sünde umstrickt uns permanent, ständig, leicht, in jeder Stunde. In jeder Stunde sündigen wir. Ständig hat sie uns. Und doch sagt uns die Bibel, wer Jesus nachfolgt, wandelt doch nicht mehr in Finsternis. Wie passt denn das zusammen? Was uns reinmacht von unserer Sünde, ist das Blut Jesu, wie es im 1. Johannesbrief steht. Das Blut des Lammes hat uns gereinigt von unserer Schuld. Und dieser Wandel im Licht, der besteht nicht darin, dass wir einmal auf Null gesetzt worden sind und ab jetzt sündlos leben, sondern dass wir als vergebene, bekehrte Sünder, die die Sünde hassen und Christus lieben, zu ihm kommen, ständig zu ihm kommen, mit unserer Schuld zu ihm kommen, sie ihm bekennen, uns vergeben lassen, immer und immer wieder. Die Erlösung am Kreuz ist eine einmalige Sache. Die wird nie mehr wiederholt. Vergebung gab es genau einmal in der Geschichte. Einmal, als Christus am Kreuz starb. Wird nie mehr wiederholt. Dem kann man auch nichts mehr hinzufügen. Das bedarf auch keiner Wiederholung und keinem Fortdauern. Aber ein Leben im Licht, das bedarf des permanenten Umkehrens zu Jesus. Immer wieder von der Sünde sich abwenden zu Jesus hin. Man kann nicht einmal Buße tun und sagen, ich habe jetzt einmal meine Litanei an Sünden aufgelistet, Jesus hat mir vergeben, jetzt bin ich auf Null und jetzt gucke ich mal, was ich mache. Ein Leben im Licht ist ein permanentes sich hinwenden zum Licht. Wenn man im Sommer draußen hockt und zum Beispiel im Garten, wir haben so Gartenhütte, da hat meine Frau so Lichtbollen aufgehängt, so Dinger wo mit Solar, dann leuchten sie richtig gut aus. Dann muss man nicht im Dunkeln hocken. Das hat aber den riesen Nachteil natürlich, wenn man da jetzt im Garten hockt und sein kühles, verdientes Feierabendbier genießt und es draußen dunkel ist, dass alles Viechzeug kommt. Riesige, fette Falter, so groß wie Fledermäuse. Und alles, was da halt so fliegt, Schnaken und alles, kommt alles. Warum kommt das alles? Wegen diesem Licht. Die werden angezogen von dem Licht. Und so wie diese Tiere vom Licht angezogen werden, da ganz natürlich plötzlich aus der Finsternis von überall kommen zu diesem Licht, so sollen wir das machen. Das ist das Leben eines Gläubigen. Das ist das Leben im Licht. Dass ich immer wieder aus dieser Dunkelheit zu dem Licht komme. Dass das Licht mich anzieht, Jesus mich anzieht. Dass ich zu Jesus komme und dass ich nicht versuche, ohne Christus christlich zu leben. Sondern, dass ich zu Christus komme mit allem, weil er mich reinigt von meinen Sünden, weil er das Licht ist. Wir sollen als Christen Salz und Licht sein, wenn man das einfach so hinlatzt. Du bist jetzt zuständig, du bist jetzt Salz und Licht für diese Welt. Dann ist das ziemlich heftig, weil wir wissen, es ist vollkommen unmöglich. Es ist unschaffbar. Wenn wir aber begreifen, dass das Licht, das wir in dieser Welt sind, Christus ist, der in uns und durch uns in diese Welt hineinleuchtet, dann fällt diese Last von uns ab. Es ist sein Leben, das er in uns und durch uns lebt. Und deshalb ist das Wichtigste für den Christen, dass er hier wie im ersten Johannesbrief zu Jesus hinkommt. Das hängt zusammen, wenn da steht, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt, die, die ihm nachfolgen, die werden nicht in Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Das haben sie wegen ihm. Das ist nichts, was sie von sich aus haben. Christsein hängt voll und ganz von Christus ab. So auch hier. Unser Leuchten in dieser Welt, unser Licht, das ist Christus in uns. Christsein ist keine Religion, kein Konstrukt von Geboten, das bei strikter Befolgung nach oben in den Himmel führt. Christsein heißt, dass der, wo oben im Himmel war, hier runter zu uns kam, in uns kam. Und das müsste dann, wenn wir das begriffen haben, müsste das irgendwann mal bemerkbar sein. Bemerkbar für unsere Nachbarn, für unsere Kollegen, für unsere Freunde, für unsere Familie. Bemerkbar, dass da was anderes ist. Dass da Christus in uns drin ist. Das ist auch ein guter Prüfstein, wenn wir so auf unser Leben zurückgucken und sagen, hey, cool, ich bin seit 20 Jahren Christ, aber keiner hat es gemerkt. Das ist jetzt nicht so rühmlich. Und dann liegt es wahrscheinlich nicht daran, dass wir uns nicht arg genug angestrengt haben, sondern dass wir zu wenig zu Christus kommen. Dass wir zu wenig zu diesem Licht hinkommen. Es gab mal, als diese Fliegeruhren aufkamen mit so beleuchteten Zeigern, ich habe jetzt keine Uhr dran, die kennt ihr bestimmt, also mit so Leuchtzeigern. Das, früher hat man die mit, was war es, Radium bepinselt. Und weil die Leute da etwas früher noch nicht so paranoid waren, was so Schutzvorschriften angeht, haben das Damen gemacht. Die saßen da, hatten ihren Pinsel und so ein Tintenfass mit diesem Radium und haben diese Zeiger angepinselt. Und weil es schnell gehen muss, haben sie die immer abgeschleckt, reingetunkt, angepinselt. Das hat dann irgendwo dazu geführt, dass diese Damen geleuchtet haben. Also wirklich geleuchtet. Das war dann richtig trendy, weil die, ist natürlich cool, du kommst nachts in den Club und leuchtest. Die haben geleuchtet von sich aus. Am Anfang fanden das die Leute cool, später dann nicht mehr so. Als die Kehlköpfe geschwollen sind, als man brutale Krebsbuchungen hatte. Und es gibt auch Filme drüber, das Radium Girls. Die haben ewig lang prozessiert gegen diese Fabrik, in der sie damals gearbeitet hatten. Und bis die meisten waren halt tot, bis dann irgendwann mal Entschädigung gab und so weiter. Die haben nicht von sich selbst aus geleuchtet. Die haben geleuchtet, weil sie angeschmiert waren, in dem Fall mit etwas Schädlichem. Und auch wir können nicht von uns selbst ausleuchten. Wir leuchten dann, wenn wir in Gemeinschaft mit Christus sind. Wir leuchten dann, wenn Jesus durch uns und aus uns rausleuchtet. Das ist das Licht, das diese Welt braucht. Nicht unsere Leuchtkraft, sondern die Leuchtkraft, die Christus in uns ist. Amen. Elf Uhr 17. Wollen wir gleich Schluss machen, Uli? dann seid ihr wie immer noch herzlich eingeladen zu Kaffee und Gemeinschaft nach dem Gottesdienst. Und wem es möglich ist, den möchte ich bitten, dass wir jetzt noch aufstehen zum Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.